Jetzt stell dich nochmal richtig vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist.
Genau, hat es ja schon gesagt. Mein Name ist Stefan Schützau, ich bin 48, arbeite jetzt seit 3 Jahren bei Dataflor. Komme aus der Praxis eigentlich ursprünglich. Also ich bin gelernter Tischler, wollte das schon mit 7 werden. Und mein Vater ist auch Tischler und habe diesen Weg auch durchgezogen und habe dann 20 Jahre als Tischler, auch als Geselle in einer Einrichtungsfirma gearbeitet. Ja, mit viel Leidenschaft auch dabei. Das war immer so mit seinen eigenen Händen was erschaffen und ja, das praktische Leben der Menschen, denen was Gutes tun und was zu erschaffen aus den natürlichen Produkten, das war eigentlich immer so meine Leidenschaft. Man sieht, was man geschaffen hat und dass Leute daran auch einen Nutzen und Freude haben.
Hast du gesagt, du hast vor 3 Jahren angefangen, da gab es ja auch schon die Time App, also die haben wir ja auch schon, ich weiß gar nicht seit wann, ehrlich gesagt, mal nachgucken können.
Länger, also wo ich noch gearbeitet habe, wo ich dein Kunde war.
Wo du noch gearbeitet hast, okay, erzähl weiter.
Im Galabau gearbeitet, okay. Hab. Im Galabau, nicht am Galabau. Ja. Da hatten wir auch schon Time App, also müsste es schon seit 7, 8 Jahren gegeben.
Wenn ich jetzt was reinspreche, die KI übersetzt es jetzt mal tagesberichtskonform, wird das irgendwo gesammelt? Liegt das irgendwo? Wie lernt die KI? Lernt die das überhaupt, wie es weitergeht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Rein möglich könnte man das selber bauen, aber ist außerhalb der Vorstellungskraft. Das ist, ja. Wir könnten auch eine Rakete bauen, aber wir bauen gerade zu dritt keine Rakete. Ja. Das hat uns zu Anfang, wo wir ja in der Testphase und der Entwicklungsphase waren, auch ehrlich gesagt überrascht, wo wir gesagt haben, okay, was bieten uns denn diese Modelle eigentlich? Und ja. Was steckt da drin, was wir nutzen können? Und da waren wir zu Anfang schon so der Wow-Effekt. Und dann haben wir gesagt, dann waren wir so heiß da drauf, wo wir sagten, ey, da müssen wir unbedingt weitermachen. Es hätte auch zu Anfang gleich das Ergebnis sein können, so für unseren Anspruch, da ist das noch nichts. Mhm. Und das war auch so ein Wow-Effekt in der Entwicklung bei uns, an dem Entwicklungsstand, wo wir gesagt haben, oh, wenn das funktioniert, wenn die das kann, da gehen wir weiter, da müssen wir weitergehen. Ja.
Herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Tobias.
Hallo Thomas.
Wir waren im schönen Göttingen bei uns in der Zentrale und haben mit dem Produktmanager Stefan Schützau vom Team Apps gesprochen. Richtig?
Mhm. Ja, genau. Oder Mobile heißt es.
Mobile heißt es.
Ja, es ist ja. Wird ja alles immer umbenannt. Genau. Stefan Schützau ist da, hat ja die Mütze auf im Produktmanagement und ist da fleißig dran, die Apps, weiterzuentwickeln, zukunftsfähiger zu machen. KI war ein wichtiger Baustein, der reingekommen ist. Und wir erfahren auch ein bisschen über Stefan selber, wie er überhaupt zur Dataflow gekommen ist, was er vorher gemacht hat. Praxisbezug ist da ja natürlich auch ganz, ganz wichtig. Und ist auch jemand, der gerne auch, hört sich jetzt doof an, ne? Aber er spricht auch gerne mit Menschen.
Ja.
Also jetzt kein klassischer, ich will jetzt auch keinem Entwickler zu nahe treten, aber manchmal hat man ja so das Bild im Kopf.
Ja, offen für den Austausch.
Ja.
Ich hatte auch die Gelegenheit, mein Trauma zu bewältigen mit der Aufnahme in Göttingen. Nach 2 Folgen, die wir mal hatten, wo die Technik da nicht optimal war. Aber wir hatten auch schon mal vorher ein paar Folgen mit Produktmanagement gemacht und werden wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal wieder Folgen haben. Also letzte Folge zum Beispiel mit Götz Thomas ging um Vermessungsgeräte. Götz Thomas ist ja CAD und BIM Produktmanager. Mit dem Hans hatten wir auch mal ein paar Folgen aufgenommen zum Thema Visualisierung. Da werden wir vielleicht auch mal was machen, um mal Neuerungen zu zeigen. Aber hier geht es tatsächlich um das ganze Thema der Apps Mobile. Also es geht sehr viel um unsere Time-App. Ja, womit man Zeiten erfassen kann, Lieferschein erfassen kann. Es geht natürlich auch um KI, weil KI ist ja überall drin und da gerade mega gut im Einsatz. Es geht aber auch so ein bisschen, ihr kriegt echt viele Hintergründe hier mit, wie das alles überhaupt passiert. Also wer entwickelt das überhaupt und wie ist so der Ablauf in der Firma, was das angeht?
Keine Angst, es wird nicht zu technisch, sondern Stefan bringt das, finde ich, sehr, sehr gut rüber. Mhm. Und man kann ihm, glaube ich, ganz gut folgen. Weil er auch selber halt kein Entwickler in dem Sinne ist. Also er ist ja schon sehr, sehr fit mittlerweile, hat sich ja auch reingefuchst. Aber ist schon sehr, sehr praktisch.
Genau, Mann aus der Praxis, ja. Der da den Hut auf hat, wie du gerade gesagt hast.
Ja, und ich glaube, vielleicht auch für euch mal spannend, so ein bisschen, wenn man so mitbekommt, wie funktioniert das eigentlich bei Dataflow, wie sind die Leute dann auch eigentlich zu Dataflow gekommen? Das finde ich auch vielleicht für euch mal spannend zu sehen, was man so so ein Profil haben müsste und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, eine ganz gute Folge. Nur bevor wir jetzt in diese Folge mit KI reingehen, gibt es natürlich noch die Veranstaltung, kurze Werbepause hier an der Stelle. KI am Ball, also die Dataflow Unternehmenstage am 25. und 26. März 26, also ich vermute mal diesen Jahres, meine Folge rausbringen. Ja. Hoffentlich bringen wir die auch vor März raus, Thomas.
Ja, doch, doch, doch.
Brauchen wir, ne? Genau. Und da sind wir mit den Unternehmenstagen zu Gast in Frankfurt am DFB Campus und werden dort zwei Tage aufgeteilt verbringen. Einen Tag mit Fachvorträgen. Da erfahrt ihr ein bisschen was, wie eigentlich KI bei Microsoft weiterentwickelt wird. Da haben wir ja einen hochwertigen Referenten von der Firma Microsoft tatsächlich auch kommen. Da freuen wir uns sehr drüber. Ihr erfahrt einiges über die KI beim BGL. Da haben wir Benny Küsters mit dabei. Wir haben Immo Herbst mit dabei, er wird auch einen Vortrag halten. Und wahrscheinlich habe ich jetzt wieder irgendwie vergessen, weil es ist ein buntes Programm.
Ja, mit das einer Programm
Führung
haben wir auch.
Also das wäre vielleicht noch spannend, eine Führung durch den DFB-Campus im WM-Jahr für alle Fußballfans. Definitiv ein Muss, diese Veranstaltung. Da kommt man sonst so auch ohne weiteres nicht rein. Also das ist schon ein absolutes Highlight.
Ja, wir haben das Programm auch einmal bei uns auf Instagram, auf dem Dataflow-Account so ein bisschen porträtiert und dann so gestückelt in den verschiedenen Referenten, was für ein Thema da kommen wird. Und ansonsten würde ich sagen, mal ein anderer Unternehmenstag als sonst. Ja. Und ich freue mich da total drauf.
Genau, meldet euch über die Shownotes auch an, da findet ihr den Link auch. Und genau, freuen wir uns sehr, wenn wir uns dort sehen. Nur wir sind wieder nicht auf der Bühne, Thomas. Was ist denn da schiefgelaufen?
Ja, wir hatten ja
unseren Auftritt.
Aber vielleicht holen wir den einen oder den anderen auch noch bei den Unternehmenstagen vors Mikro.
Ja.
Schauen wir mal. Genau, in dem Sinne wünschen wir euch für diese Folge ganz viel Spaß beim Zuhören.
Okay, wir sitzen hier in Göttingen,
ja,
in der Dataflow Hauptquartier, genau, in der Zentrale, und haben hier den lieben Stefan sitzen. Stefan Schötzau ist bei uns Produktmanager für die Apps und da haben wir einiges gemacht und wir haben gesagt, okay, wir machen mal eine Folge mit ihm, dass ihr vielleicht auch mal seht, okay, wie funktioniert das eigentlich bei Dataflow, wie werden Produkte entwickelt, wie ist so der Ablauf und wie kommen wir eigentlich auf welche Sachen, die da drin sind. Aber bevor wir da in die Folge reinstarten, wollen wir natürlich euch Stefan ein bisschen vorstellen und das machen wir natürlich mit unserer beliebten
Schnellfragerunde.
Beliebten, unbeliebten Schnellfragerunde.
Ja, wir sind jetzt da mal ein bisschen unsicher, Stefan. Ja. Tobi, der führt das so gerne an. Ich dachte, das war nur so ein Ding, was wir dann während der Kroatien-Tour machen.
Ja.
Aber ich finde es eigentlich ganz nett.
Ja, okay. Ganz nett. Genau. Ich fange mal an mit einer. Was stresst dich mehr? Deadlines oder Feature-Wünsche vom Chef?
Das ist ja gleich erst eine super Frage. Also ganz ehrlich, eher die Deadlines, die technischen Deadlines, die eingesetzt werden.
Ach ja?
Ja, das kann ich schon so sagen, weil man da das nicht in der eigenen Hand hat. Man kriegt ein Datum gesetzt, wo man technische Anforderungen umsetzen muss und die Konsequenz ist weitaus größer. Und das ist unangenehmer.
Okay, ja.
Da kommen wir gleich noch zu. Das interessiert mich natürlich auch. Ja. Wenn du ein Haushalt, wenn du ein Haushaltsgerät wärst, Stefan, welches wärst du und warum?
Ich wäre, glaube ich, eine, sag mal spontan, eine Waschmaschine.
Hatten wir noch nicht.
Aber Waschmaschinen. Haushaltsgerät, ja.
Ja.
Oder ein Saugroboter.
Saugroboter. Ja, das ist auch gut.
Ja.
Auch gut. Mit Kamera oder mit Infrarotscanner?
Kamera.
Oh.
Ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal eine andere Frage. Lieblingssatz in Meetings. Das prüfen wir oder ich nehme das mal mit.
Das prüfen wir. Ja, okay.
Das prüfen wir.
Ich habe noch einen.
Ja, mach ruhig weiter. Ja.
Welche App würdest du sofort verbessern, wenn du dürftest?
Die Team-App.
Und warum darfst du das nicht?
Okay, darf ich?
Okay. Mach doch einfach, Tobias.
Ich dürfte jede App verbessern, sagen wir es mal so.
Okay, ich glaube, es ging so um generelle Apps.
Ach so.
Jetzt mal von Dataflow losgelöst.
Das ist schwierig. Ich würde sagen, meine Spiegel-Online-App, die ich immer nutze.
Wenn du eine App auf deinem Handy löschen müsstest, welche wäre das am liebsten?
Eine konkrete App nicht, aber ich würde sagen, ich lösche oft Spiele-Apps oder ja.
Okay. Viele Leute beantworten das mit von wegen, dann kriege ich den Ballast weg, weil ich die App dann endlich mal weg habe, so in etwa, ne?
Ja, also wenn das in die Richtung geht, kann ich das bestätigen. Es ist ja so, in meinem Smartphone, man kriegt ja, kann sich ja sämtliche Sachen holen.
Ja.
Und man merkt eigentlich hinterher, dass alles eigentlich nur too much ist und dass das eigentlich einen nur vollmüllt und Ballast abwerfen, ja, kann ich auch bestätigen. Weniger ist da manchmal mehr.
Okay. Jetzt stell dich nochmal richtig vor, damit die Leute auch wissen, wer du bist.
Genau, hat's ja schon gesagt. Mein Name ist Stefan Schützau, ich bin 48, arbeite jetzt seit 3 Jahren bei Dataflow, komme aus der Praxis eigentlich ursprünglich. Also ich bin gelernter Tischler, wollte das schon mit 7 werden und mein Vater ist auch Tischler und habe diesen Weg auch durchgezogen und habe dann 20 Jahre als Tischler, auch als Geselle in einer Einrichtungsfirma gearbeitet. Ja, mit viel Leidenschaft auch dabei. Das war immer so mit seinen eigenen Händen was erschaffen und ja, das praktische Leben der Menschen, denen was Gutes tun und was zu erschaffen aus den natürlichen Produkten, das war eigentlich immer so meine Leidenschaft. Man sieht, was man geschaffen hat und dass Leute daran auch einen Nutzen und Freude haben. Da komme ich eigentlich ursprünglich her und dann bin ich ja, wie gesagt, irgendwann auf die andere Seite gewechselt und das war eher der, ja, mit Ende 30 dann nochmal in die Theorie gegangen, in einer Unternehmensberatung weitergemacht und da eher interessiert für den Prozessoptimierungsbereich und ja, mich da reingearbeitet und dann eigentlich gesehen, dass da viel mehr geht, Theorie und Praxis zu verbinden und dann bin ich halt zu Dataflow gekommen und hier kann ich das eigentlich optimal alles zusammenbringen. Ja. Und somit bin ich hier. Und privat, okay. Ich habe halt Kinder, lebe in einer Patchwork-Familie, 5 Kinder, also bei uns ist immer was los. Und ja.
Deine Frau arbeitet auch bei Dataflow?
Genau, ist dann auch zu Dataflow gekommen und arbeitet halt in der zentralen Verwaltung. Und ja, wir haben da schon einen gemeinsamen Lebensweg, also haben vorher auch in der Einrichtungsfirma 20 Jahre zusammengearbeitet und wollten eigentlich nie mehr so direkt privat und Beruf kombinieren, aber ja, wir kommen irgendwie da nicht voneinander los und jetzt sind wir wieder zusammen und das ist irgendwie unser Schicksal. Also deshalb haben wir auch am 24.07. geheiratet, weil 24/7 irgendwie auch für uns steht.
Ah, okay. Ah, sehr geil, cool. Sehr geil, ja. Wie bist du denn auf Dataflow gekommen?
Das war ja ein Phänomen. Erstmal war es außerhalb meiner Vorstellungskraft, nachdem ich mich umorientieren wollte, also vom Handwerk weg durch auch meine Kinderzeiten und wollte halt auf der anderen Seite mal da Theorie und Praxis verbinden, war es außerhalb meiner Vorstellungskraft, einen Beruf mal zu haben wie diesen, wo überhaupt die Nachfrage ist. Also dass jemand aus der Praxis eigentlich in den theoretischen Bereich kommt und für die Praxis sozusagen ja die Schnittstellen optimiert oder da die zusammenbringt, diese beiden Sachen. Und ja, ich komme aus der Region Göttingen, also ich bin hier groß geworden und Dataflow kannte ich vom Namen, aber dass genau eine Firma in dem Städtchen ist, wo ich groß geworden bin, das war ein Zufall. Ich bin dann, auf deine Frage zu antworten, durch einen ehemaligen Kollegen, mit dem ich dann in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, der hat dann hier angefangen und ja, der hat dann irgendwann mich angeschrieben, meinte, Stefan, da werden Stellen gesucht und das ist doch eigentlich genau das, was du machen willst und willst du dich nicht mal bewerben? Und dann habe ich mich beworben und dann hat das sofort funktioniert und das ist
cool. Ist immer lustig zu sehen, wieso die Leute zu uns gekommen sind.
Ja, voll, deswegen. Ja. Und halt auch Tischler, ne? Also aus dem Galabau-Key, Auch selbst die Azubis und so, die kennen uns nicht. Also jetzt mehr, weil Thema Digitalisierung in den Berufsschulen ja auch mal mehr wird, aber das ist ein Tischler, also natürlich, weil du hier aus Göttingen kommst vielleicht, aber wir beide, also du hast hier in Göttingen gewohnt, Tobias, aber ich habe gar nicht diesen Blick, deswegen interessiert mich das natürlich, wie man irgendwie so auf so eine Firma draufkommt, ne?
Ja,
wie man die dann irgendwie kennenlernt, ja.
Und was hatte ich jetzt, also eine Stellenanzeige war da, was hatte ich denn da genau angesprochen, dass du gesagt hast, ich bewerbe mich?
Also erstmal, was für mich natürlich total fasziniert war, das ist eigentlich genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Wir sind ja eine Softwarefirma, die Software aber für den praktischen Bereich macht. Also sprich halt für den Galabau. Und das war für mich halt interessant, einfach weil ich auch die praktische Seite kenne. Zwar den Galabau, ist zwar eine andere Branche, aber ich habe da halt ja einen guten Blick drauf. Und dann zu sehen, dass man halt was entwickeln kann, was halt die Praxis unterstützt. Und das war für mich halt beide Seiten aus meinem Lebenslauf, die es eigentlich dann so zusammengebracht hat und wo ich dachte, interessant. Also das ist genau das Thema.
Okay, und wie war so, ich meine, wenn man jetzt so aus dem, das so gar nicht vorher so produktmanagementmäßig gemacht hat, wie war so das... Die Startphase so, wie konntest du dir direkt vorstellen, wie so dein Alltag hier ist und ist das auch so eingetreten, wie du es vorgestellt hast, oder?
Also erstmal war es natürlich so ein bisschen auch eine Überraschung, also was ist unter dem Bereich Produktmanagement eigentlich für Anforderungen so in diesem Bereich gerade hier, dass ich dann ins Mobile-Team kam, war auch ein bisschen sicherlich Zufall, dass man mich da halt irgendwie auch gesehen hat. Und ich bin heute absolut glücklich, dass ich genau in diesem Produktbereich das machen darf, weil die Apps halt genau auch das Bindeglied ist. Also die meisten App-User sind halt die praktischen Galabauer. Und die Daten werden dann halt in die Zentrale, in die Verwaltung übermittelt. Und genau das ist ja das, was meine Schwerpunkte auch sind. Und deshalb bin ich auch total glücklich, genau in diesem Produktbereich auch tätig zu sein. Da kann ich, glaube ich, mein Wissen auch am besten einbringen für die Firma.
Wie unterscheidest du dich als Produktmanager von den anderen Produktmanagern? Was würdest du sagen, was sind da so die Unterschiede? Also
vielleicht dazu, wir haben ja auch schon Folgen aufgenommen mit dem Hans Gagler, Produktmanager bei Dataflor. Götz Thomas hatten wir auch schon und Dirk Springer mit Simone zur Inrichtung ist auch beide Produktmanager. Genau, also so ein bisschen unsere Hörer haben vielleicht auch schon mal so ein bisschen Einblick bekommen, aber vielleicht auch nochmal, was ist eigentlich Produktmanagement? Was muss man sich darunter vorstellen, so als kombinierte Frage?
Also erstmal der Unterschied vielleicht zu den anderen Produktmanagern. Ich würde es jetzt mal einfach versuchen zu erklären, ist, glaube ich, was das Wort Mobile schon sagt. So versuche ich das immer ganz gut zu vermitteln. Also man muss vielleicht, wir sind ein kleineres Team. Es ist, wir haben viele User. Wir haben, sage ich mal, wir müssen halt flexibel und recht agil auf Dinge reagieren, die uns denn erwarten. Und da die Prozesse kurz zu halten und effektiv zu sein, das ist, glaube ich, uns sinnvoll einzusetzen, ist, glaube ich, so das, was ich sage, was jetzt ein Produktmanager im Bereich Mobile vielleicht von den anderen unterscheidet.
Weil sich einfach die Handys so oft aktualisieren vom Betriebssystem her, oder?
Genau, also erstmal ist ja so, dass wir zwei Betriebssysteme anbieten. Das ist schon mal herausfordernd eigentlich, aber natürlich auch die Erwartungshaltung von unseren Usern. Und da müssen wir natürlich immer gucken, die Anforderungen, die uns da von außen gestellt werden, technischer Natur. Dann genau, was du angesprochen hast, wir haben da draußen so viele unterschiedliche Gerätetypen, die wir ja gar nicht hier alle testen und abdecken können. Und man muss immer sehr in die Zukunft schauen, was kommt neue Technologien raus von den Betriebssystemen, was kommen für neue Geräte raus, also Devices in dem Fall, und sei es Tablet, Smartphone. Und das kann sich je nach Gerätetyp wirklich technisch ganz anders verhalten. Das heißt, wir haben dann recht mit bestimmten technischen Gerätetypen halt Probleme mit bestimmten Funktionen. Und darauf relativ schnell das zu erkennen und darauf zu reagieren, ist immer so ein bisschen, heute kann noch alles in Ordnung sein und morgen auf einmal kommt eine Meldung, oh, da klappt was mit einem Gerätetyp nicht und dann muss man da recht schnell darauf reagieren.
Ja.
Und dieses sich zu schaffen, erstmal, dass es man vielleicht schon ein bisschen in die Zukunft schaut. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe, auch zu schauen, dass es nicht ich sage es mal so ganz schön, ich möchte mit der Titanic frühzeitig sehen, wenn ein Eisberg kommt, dass ich den Kurs ändere, und das versuche ich zu schaffen, jeden Tag ein bisschen den Blick in die Zukunft zu haben und damit das Team sicher zu steuern und damit halt auch die Qualität zu sichern. Das ist sicherlich so die Herausforderung als Produktmanager im Mobile-Team.
Eine Frage, die viele Kunden von uns haben: Warum haben wir 4 Apps?
Ja, das ist eine gute Frage. Also einmal gibt es natürlich, also die Apps waren ja schon da, bevor ich hier war. Hat alles eine Berechtigung, warum sie entstehen. Es ist einmal so, wenn man so viel Komplexität in eine App packen, es ist halt auf dem Smartphone eine App. Und der große technische Unterschied ist halt, dass wir nicht nur Daten empfangen. Jeder kennt so Apps auch im privaten Bereich. Sobald man Daten dort erfassen kann und eingeben kann, die verarbeitet werden müssen, ist halt eine ganz andere Komplexität dahinter. Also Time-App, man kann Daten erzeugen, man kann auch in der Project-App Dokumente anlegen. Das ist technisch sehr groß unter der Haube. Wenn man das jetzt alles in eine App packen würde, dann ist das Risiko schon sehr hoch, dass das nicht ordentlich läuft. Ich verstehe aber auch die User, wo man sagt, okay, wie sind denn die Themenbereiche auf diese 4 Apps, die wir haben, aufgeteilt? Und da sehe ich auch noch ganz viele Möglichkeiten zu sagen, okay, ist das wirklich dieser Workflow, den die User oder unsere Kunden da draußen wirklich, sind die Inhalte wirklich in den richtigen Apps platziert oder können wir die Apps besser miteinander verbinden? Da denke ich, können wir auch jedes Mal noch optimieren und auch nachsteuern, ja.
Jetzt bist du auch jemand, der ja auch gerne mal mitfährt, ne? Also wir haben ja auch schon ein paar Termine zusammen gehabt, ja. Um da einfach nochmal so ein bisschen mehr an den User auch ranzukommen. Aber ansonsten bekommst du ja viel mit über Fallsystemmeldungen vom Kunden. Oder wie sieht so der Alltag quasi aus? Oder?
Genau, also wir haben zwei Wege, genau was du gerade beschreibst. Man kann sich halt technisch über die Produktbereiche jeweils bei uns melden. Einmal, wenn es klassische technische Fehler gibt, dann, oder man kann auch einfach sich mitteilen, indem man halt uns eine Nachricht aus diesem Programmteil schickt. Das ist schön und auch gut, es ist ein Weg. Ich bin immer so ein bisschen und möchte gerne die Zielgruppe im Blick behalten. Wer nutzt das Produkt eigentlich? Und mir oftmals ist es so, ja, ein geschriebener Text ist halt ein bisschen emotionslos, oder auch ist unsere Zielgruppe wirklich die Gruppe, die gerne Texte formuliert. Das wage ich mal zu bezweifeln. Deshalb ist es mir ganz wichtig, auch einmal natürlich eure Stimmen da draußen von Kollegen zu hören, die am Kunden dran sind. Das ist mir wichtig. Und vor allen Dingen, ja, wirklich rauszufahren, die Kunden zu hören und auch wirklich den Workflow zu verstehen, der dahinter steckt. Nur so, wenn ich weiß, wo drückt der Schuh, dann können wir eigentlich Lösungen auch dafür finden. Und deshalb bin ich nicht jemand, der hier am Schreibtisch bleibt, sondern aus allen Bereichen möchte ich mir gerne ein Gefühl und Informationen holen. Ja.
Jetzt geht es uns ja hauptsächlich jetzt in dieser Folge natürlich um die Tagesbericht-App, um die Time-App. Warum braucht man sowas eigentlich?
Ja, sagen wir es mal so. Man muss ja irgendwie diese Schnittstelle von Praxis zur Theorie, die muss ja irgendwie existieren. Also warum braucht man eine Time-App? Man muss ja irgendwo das, was man leistet, auch irgendwo ja, abrechnen, dokumentieren. Weil hinterher müssen ja auch, sage ich mal, muss ja auch Umsatz oder auch Rechnung geschrieben werden. Also das heißt, die Verwaltung muss ja irgendwie damit hinterher mit der getanen Leistung auch was anfangen und man muss es dokumentieren. Dafür ist die App halt einfach da. Und das halt einfach alles digital zu machen. Vorher hatte man halt einen Stundenzettel oder man musste einen Bericht schreiben. Und ja, das ist sicherlich der Weg zur Digitalisierung in diesem Bereich. Ja.
Wie sehr siehst du das mit dem, ich werde jetzt gezwungen quasi für die digitale Zeiterfassung oder ich habe die Chance, das zu machen?
Also ich sehe es eine große Chance, weil, sagen wir es mal so, man möchte ja als Angestellter auch sein Geld haben und deshalb ist das auch einfach, wo man erfasst, ist ja, sage ich mal, erstmal egal, man muss es ja irgendwo seine eigene Leistung niederschreiben. Und ich sehe halt eine Chance darin, dass eine App oder sowas man die Eingabe oder das überhaupt zu dokumentieren schneller und einfacher machen kann, als das auf dem Papier irgendwann zu tun. Und natürlich, man hat es sofort dokumentiert und dann auch übermittelt an die Firma. Also die Wege sind kürzer, die Übermittlung ist kürzer. Also Das ist ein Vorteil. Ich sehe aber auch natürlich die Herausforderung, dass natürlich, wie jetzt in der Time-App, die Zielgruppe, sage ich mal, die Qualität nicht in der Breite liegt, sich mit Technik auseinanderzusetzen, sondern das sind praktische Menschen, wie ich auch. Man lernt über visuelle Sachen, die können, sind ausgebildet, dass sie eigentlich mit ihren Händen was erschaffen, mit Augen Optik aufnehmen und sofort Dinge umsetzen. In der Zentrale oder Verwaltung ist natürlich der Schwerpunkt mit Zahlen, mit Texten und mit Struktur. Da braucht man klare Strukturen. Das ist so ein bisschen ein Widerspruch und deshalb ist es schon eine Herausforderung, die Leute langsam mit der Time-Map an die Digitalisierung ranzuführen und ihnen vielleicht auch dieses ungute Bauchgefühl zu nehmen. Jeder, der aus seiner Komfortzone raus muss und erstmal eine Ehrfurcht oder so ein bisschen Abschreckung davor hat, so ich und Technik, höre ich ganz oft, und wo kann man das einstellen, lass mich damit in Ruhe. Also erstmal so dieses, was ich nicht kenne, aus der Komfortzone kommen, ist, glaube ich, für jeden unangenehm. Und ich glaube, da so ein bisschen langsam das aufzuweichen und sagen, das ist gar nicht so schlimm. Und eins.
Hast du ja gesagt, du hast vor 3 Jahren angefangen, da gab es ja auch schon die Time-App. Also haben wir ja auch schon, ich weiß gar nicht seit wann, ehrlich gesagt, hätte ich mal nachgucken können.
Länger, also wo ich noch gearbeitet habe, wo ich dein Kunde war.
Wo du noch gearbeitet hast, okay, erzähl weiter.
Im Galabau gearbeitet. Okay. Im Galabau, nicht am Galabau. Ja. Da hatten wir auch schon Time-App, also müsste es schon seit 7, 8 Jahren die geben.
Ja, genau, und da gab es ja eine Version quasi, die war draußen, die ist ja da auch irgendwie immer weiter gewachsen und so weiter. Aber dann gab es halt den Punkt, wo auch noch einige gesagt haben, okay, es ist ein bisschen, naja, nicht so, wie ich es mir vorstelle. Mhm. Und dann haben wir ja quasi jetzt die neue App, seit wann ist das? Seit einem Jahr ungefähr, oder?
20.3. diesen Jahres,
ja. Ist die, ja, veröffentlicht. Ist die rausgekommen. Wie ist die entstanden?
Also, wo ich bei Dataflow angefangen habe und ich habe mir diese Produkte halt angeguckt im Mobile-Bereich, ja, weiß ich noch, habe ich das Team zu Anfang recht schnell vor den Kopf gestoßen, weil jeder hat ja das Beste gegeben und Entschuldigung. Ich habe natürlich mir die App angeguckt und war erstmal, oh Gott, so. Das war meine erste Reaktion, Bauchgefühl, weil ich noch aus der Praxis, wenn ich da jetzt noch draußen mich gesehen habe und mitarbeiten müsste, würde ich es mal so beschreiben, viel engagiert, aber sehr technisch aufgebaut. Also da war meine kurze Schlussfolgerung, okay, da haben viele Köpfe sich da auch Gedanken drum gemacht. Aber vielleicht zu wenig Verständnis für die Leute, die User gehabt oder die praktischen Leute da draußen. Also wer benutzt diese App denn auch wirklich? Und ich habe das mit unserer Entwicklung auch dann natürlich, dass man da irgendwie auch das Verständnis entwickelt, viel gesprochen. Das oftmals ja so ist, das was für Beispiel jetzt dem Mobile-Entwickler so selbstverständlich ist, dass man ja so Grundverständnis für Technik hat. Mhm. Wo ich gesagt habe, nee, also meine Erfahrung ist eine andere, die sind da wohl ganz anders und wir müssen die eigentlich selbsterklärender, einfacher machen. Wie gesagt, deshalb ist auch mehr Form, Farbe reingekommen, weil das, was ich vorhin beschrieben habe, die Leute sich mit Form, Farbe besser orientieren können, anstatt viele Texte in dieser App zu lesen. Also viel mehr Texte raus und das war so mein erster Impuls und dann, ja, habe ich da erstmal das Vertrauen intern aufbauen können, so. Es ist nicht schlecht, unter der Haube ist ganz viel Gutes, aber wir müssen das jetzt mal einfach für den User mal nach vorne auch darstellen. Und das war so der Impuls für die Time-App. Und da war mir relativ schnell klar, da müssen wir eigentlich wirklich ran und da drückt der Schuh am meisten.
Ja. Was wurde denn irgendwie im Team umstrukturiert? Weil wir sind ja mittlerweile über 100 Leute hier bei Dataflow. Gab es da irgendwie auch, dass man da intern dann irgendwie was gewechselt hat im Team? Dass du sagtest, irgendwie von den Aufgaben her, oder?
Ja, natürlich hat, wir haben Arbeitsabläufe, sage ich mal, verkürzt. Was ich vorhin schon sagte, Mobile-Team recht schnell, agil. Ich habe mir einen Überblick über den Workflow im ganzen Unternehmen gemacht. Also wie geht ein Kunde hier eigentlich durch, wenn es mal nicht gut läuft?
Wie hast du das dann gemacht? Hast du denn wirklich so einen Prozess aufgemalt auf ein Stück Papier und gesagt, Kunde ruft bei uns an, oder? Wie verstehe ich das?
Genau, also ich habe mir angeguckt, wer gehört eigentlich in dieser Prozesskette überall, also welches Zahnrad muss ins andere greifen.
Ja.
Und geguckt, wie jede Firma ja ab einer gewissen Größenordnung allgemein hat ja seine Standardabläufe, die auch eine Berechtigung haben. Und ich habe aber auch gesagt, okay, mit der Gießkanne ist das vielleicht nicht ganz so gut. Das ist eher hinderlich für das Mobile-Team, was ich vorhin schon sagte. Das hat in anderen Produktbereichen, ist das wirklich auch korrekt so, um eine Qualität zu sichern. Ich habe gesagt, vieles können wir da direkt über losgehen. Und wir müssen ein bisschen inhaltlich differenzieren, wann müssen wir die großen Prozess anschieben. Das ist in bestimmten Inhalten so. Aber in größtenteils können wir auch den kurzen Weg wählen. Und da habe ich halt Prozesse einfach abgekappt, direkt, gehe direkt den Weg. Und ja, das klappt eigentlich recht gut, dass man da viel mehr in so eine Interaktion kommt.
Heißt, du hast den Leuten mehr Verantwortung übergeben oder wie verstehe ich das?
Naja, vorher, so ein Prozess kann ja auch ein Team lähmen.
Ja.
Und wenn man, sag ich mal, irgendwann merkt, dass wir uns eher, sagen wir es mal, die Mitte der Prozesse eher uns auf das Dokumentieren, also Theorie, also drüber reden und immer nur verwalten, also wenn wir Verwaltung zu groß aufbauschen, da komme ich halt zu sehr aus der Praxis, irgendwann können wir die ganze Zeit drüber reden, dass wir loslegen. Aber irgendwann müssen wir auch mal loslegen. Und das halt einfach zu sehen, wann müssen wir gut dokumentieren, wann lohnt sich diesen theoretischen Aufwand oder wann ist eigentlich einfach kurz besprechen, Ziel ist klar und bauen, also programmieren.
Genau, vielleicht mal so ein bisschen in die Zahlen reingehen, habe ich gerade so gedacht. Time-App, wie viele nutzen das überhaupt?
Also wir haben jetzt ungefähr 3.500 User, die Time-App nutzen und wir steigen stetig. Also das ist.
Also das heißt, 3.500 Kolonnen werden sozusagen damit erfasst am Tag, kann man das so sagen?
Also genau, so kann man das sagen. Ist schon eine beachtliche Userzahl.
Ja.
Und ja.
Und wie, genau, du kriegst ja dann auch immer Feedback von Kunden, haben wir auch mit dabei. Und wie sieht das dann genau aus bezüglich der KI? Also da haben wir ja irgendwie, war KI ja Anfang des Jahres oder ist ja quasi in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen, das ganze Thema. Und genau, dann habt ihr euch hingesetzt und auch überlegt, was machen wir denn KI-technisch oder wie kann die KI sozusagen den Erfasser draußen entlasten? Mhm. Vielleicht für alle, die es nicht kennen, führ uns doch mal kurz durch, was macht denn überhaupt die KI in der App?
In der Time-App, wie gesagt, haben wir ja, sag ich mal, zwei KI-Funktionen bereitgestellt. Das ist einmal die Lieferscheinerfassung, dass man sagen kann, okay, ich kriege eine Lieferung auf der Baustelle, habe einen Schein dazu, den scanne ich ab und bin dann in der Lage, durch einen Knopfdruck, dass mir die Inhalte ausgelesen werden, also die Artikeldatensätze angelegt werden. Und somit kann ich mit einem Mausklick sozusagen die Daten so bereitstellen, übermitteln. Und das ist im Endeffekt der Mehrwert für die Verwaltung. Also der draußen App-User reicht, wenn er den Lieferschein auch einfach ins Büro gibt. Das kann er digital machen, aber wenn er nett ist, drückt er einmal auf den Knopf, übermittelt das und somit ist die Fleißarbeit der Verwaltungsangestellten, da hat er da da praktisch einen Mehrwert geschaffen.
Mhm.
Und das mit einem Mausklick und ich denke mal, das Verständnis zu entwickeln, ey, wenn ihr das da draußen macht, dann tut ihr euren Kollegen im Büro einen Gefallen.
Ja.
Das ist die eine Funktion. Die zweite Funktion ist halt das Bautagebuch, die Dokumentation, wo es einmal ist, ja, das muss für viele Kunden gut dokumentiert sein, damit einfach hinterher auch keine Reklamationen gibt oder man einfach auch die Rechnung stellen kann. Und da bin ich wieder bei dem Thema, die Chefs oder die Unternehmen brauchen eine gute Dokumentation, aber das ist nicht die Kompetenz der meisten Galabauer. Ohne jetzt jeden da irgendwie, es sind nicht alle so.
Entschuldigung. Wir machen einfach mal eine Schublade auf.
Genau, also und da einfach zu sagen, ich kann da einfach frei reinsprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist und ich drücke drauf und die KI-Funktion überarbeitet den Text in gute Dokumentation, gute Formulierung und somit muss derjenige nicht aus seiner Komfortzone raus.
Das Spannende daran finde ich, früher war das immer ganz, trink ruhig was.
Entschuldigung, ja.
Alles gut.
Erkältet, ja.
Früher, also wir kommen glaube ich langsam so dahin, dass es gar nicht mehr viel mehr Zeit kostet, das digital zu machen als per Hand. Weil per Hand ist meistens ja doch schneller, aber ich habe nicht so viele Informationen, die ich da ablege.
Ja, wobei du halt bei, also bei Handschrift ist halt immer so eine Sache. Also na klar sagen,
das Erfassen du, an der
das Stelle. Erfassen, aber du, wenn du von Hand was schreibst, ist das ja auch immer was Persönliches. Ne? Wie ist meine Handschrift?
Ja.
Wie ist meine Rechtschreibkompetenz und so weiter? Und das hast du halt dann dadurch nicht mehr. Ne? Das ist halt, also deswegen, also warum werden Berichte nicht gut geführt? Ob sie von Hand sind, meistens ja von Hand nicht gut geführt, weil die Apps nehmen dir ja viel ab. Ne? Es ist meistens der Grund, dass sich Leute einfach vielleicht auch unwohl fühlen, von Hand was zu schreiben, was ein anderer lesen darf, soll, muss.
Okay, aber andersrum war es ja, also finde ich schon, wo es anfing mit digitaler Zeiterfassung, es dauert schon länger, als wenn ich jetzt so einen Abreißblock habe, wo ich einfach nur mal eben 3, 4, 1 Eintrag, Stunden, Menge, fertig. Und ich als Vorarbeiter habe da nichts mehr mit zu tun, ich gebe den einfach ins Büro. Na, und das ist ja häufig dann auch bei den Kunden die Frage, wie ist denn das von der Zeitersparnis her? Ne?
Ja, aber Moment, das ist ja nicht der ganze Prozess. Also auch
genau,
der,
genau.
Auch der Vorarbeiter hat dann noch was zu tun, weil es gibt ja Rückfragen.
Ja, klar. Und Informationen, die ich ja dann irgendwie noch drauf, genau.
Ja.
Also dieses Dokumentieren, dieses, ich lege da ein Stück Information hin, dass sich jemand anderes zeitversetzt anschauen kann. Plus, ich habe etwas, was ich jetzt da niederschreibe und es dann gedanklich erstmal weglöschen kann.
Mhm.
Ja, weil nicht alle haben so ein gutes Kurzzeitgedächtnis. Und das ist natürlich dann auch gut. Und wenn ich so einen Tagesbericht handschriftlich ausfülle, reinschreibe, was haben wir gemacht, eine andere Person das identifizieren muss, Hieroglyphen lesen muss und so weiter, das kennen wir, dann ist das natürlich zeitaufwendiger. Aber für die Person an sich ist es ja am Anfang nicht so zeitaufwendig. Aber wir kommen ja durch diese KI-Funktion, deswegen finde ich das so ganz cool und kommt das auch ziemlich gut an, zu dem, dass es eigentlich genauso viel Zeit kostet. Ich spreche jetzt einfach nur rein und die KI bearbeitet das. Ich muss halt am besten jemanden haben, der natürlich vielleicht nochmal drüber guckt, ob das inhaltlich richtig ist. Weil wir beschäftigen uns ja viel auch mit wissenschaftlichen, botanischen Namen, Fachbegriffen, die vielleicht die Spracheingabe von meinem Gerät, das er vielleicht gerade nicht erkennt, weil ich vielleicht eine schlechte Internetverbindung habe. Und das dahinter. Entweder habe ich einen Vorarbeiter, der kennt das dann, der kennt sich damit aus, oder ich habe im Büro halt Leute und kann diesen Bericht nochmal überarbeiten. Und das finde ich so toll, ne? So eine Art Kommunikationsebene, die ich ja irgendwie habe.
Ich überlege gerade, ob wir so ein bisschen noch in die Technik mal reingehen vielleicht. Also was heißt das eigentlich, KI-Funktion? Was passiert da eigentlich? Also jetzt nicht, also ich habe ja früher auch mal im Produktmanagement hier gearbeitet, im Business für 2 Jahre und ich habe zum, also ich, jeder, der mich kennt, weiß, ich weiß, wie der Rechner angeht und so weiter, aber ich bin jetzt nicht technisch, ich bin jetzt nicht Technik-Thomas, also ich bin wirklich da ja auch der Anwender und ich habe früher immer zu den Entwicklern gesagt, ja, keine Ahnung, was du da redest, ich verstehe kein Wort, stell dir vor, ich bin 3 Jahre alt und erklärst mir nochmal, so. Wo die echt ein Problem stellenweise auch mit hatten, weil sie natürlich selber sich erstmal auf mein Niveau herunterlassen müssen. Was daher echt irgendwo relativ weit weg ist von, ich kann ja gar nicht, keine Programmiersprache lesen und gar nichts. So, und jetzt stelle ich mir vor, okay, ich habe jetzt irgendwie KI-Funktion, also wie ist das überhaupt entstanden vielleicht so, um das mal so, wie kommt man darauf, eine KI da einzubauen und was muss ich dafür überhaupt machen? Also ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen. Ich kann ja nicht sagen, ich habe jetzt hier irgendein KI-Tool, ChatGPT oder Gemini oder was auch immer und sage, das baue ich jetzt irgendwie in diese App ein oder wie läuft das?
Also im Endeffekt technisch ist es natürlich auch Container, die man nutzt, also wo man einfach solche Funktionalitäten bereitstellen kann und natürlich ist das eigentlich ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, was jeder ja kennt, ChatGPT oder sowas. Also du kannst das halt auch zum Beispiel über Prompts lösen oder so. Und du musst aber natürlich, weil du es auch gerade gesagt hast, Thomas, KI wird manchmal ein bisschen, ist im Moment ja ein Riesenthema. Und ich glaube, wir müssen da alle ein bisschen einen Umgang mitfinden, aber auch sehen, es nimmt einen nicht aus der Verantwortung, die Inhalte zu prüfen. Also ich muss genau wissen, was für ein Ziel will ich eigentlich, verfolge ich damit. Ich muss wissen, was ich die richtigen Fragen stellen.
Ja.
Und dann kriege ich eine Antwort und muss eigentlich schon auch fachlich beurteilen, welche Antwort ich jetzt erwarte. Also ich muss das prüfen können, vom Fachwissen her. Und die KI kann halt einfach das mit viel mehr Wissen und schneller einfach aufbereiten. Und aber es ist von Menschen gemacht. Und um auf deine Frage, Tobias, ist es halt, wenn man jetzt beispielsweise mit einem Prompt, was ja jeder so irgendwie auch mit nutzt, ist es natürlich ganz klar, du musst ja wissen, was du hinterher rausholen willst. Also was sind denn die wichtigen Informationen? Und da die richtigen Fragen zu stellen, das ist sicherlich auch die Herausforderung, die Technik so anzupassen mit dem, was du eigentlich möchtest. In welchem Dateiformat brauchst du das, damit es hinterher auch technisch verarbeitet werden kann und dementsprechend auch die Qualität bei rauskommt. Also Dateiformat, in welchem Format lässt man sich das ausgeben, ist halt auch für jeden individuellen Anspruch auch da relevant.
Und wenn ich jetzt was reinspreche, die KI übersetzt es jetzt mal tagesberichtskonform, wird das irgendwo gesammelt? Liegt das irgendwo? Wie lernt die KI? Lernt die das überhaupt, wie es weitergeht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt dreimal irgendwie sage, Rhododendron, dann weiß die irgendwann, dass es ein Rhododendron ist, oder?
Nee, also da ist jetzt von der Seite aus, lernt nichts dazu, sondern wir greifen auch Produkte zu, die halt einen gewissen Qualitäts- oder einen spezialisierten Rahmen haben dafür.
Weil, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber man sagt ja immer, ja, wir müssen die KI noch trainieren dazu oder so. Was
ist das? Ja, das sind aber, sag ich mal, die KI-Produzenten, die das herstellen, die müssen die KI trainieren. Wir sind natürlich auch ganz klar an den Datenschutzrichtlinien auch gekoppelt. Das heißt, wir nutzen ja auch nur EU-konforme Modelle oder Technologien. Und somit ist es nicht so, dass unsere Kundendaten zu Lernzwecken benutzt werden, sondern wir nehmen abgeschlossene Modelle aus Datenschutzgründen und die Daten werden auch nicht irgendwie weiterverarbeitet oder sowas, sondern nur für diesen Zweck in diesem Modell benutzt.
Okay.
Und dann kommt ein Ergebnis zurück. Und wir müssen halt einfach gucken, welches Modell, mit welchen Anspruch haben wir und wo können wir die meiste Qualität und den Mehrwert rausholen, den wir haben wollen.
Entschuldigung. Wäre das denn möglich? Du sagst, datenschutzmäßig geht das nicht, weil wir haben das Ähnliche ja irgendwie auch bei dem OCR-Scanner beim digitalen Posteingang. Wäre das dann möglich, dass die KI lernt? Oder warum macht man das nicht? Was für Nachteile hat das denn?
Ja, es ist halt einfach, man kann nicht einfach mal eben selbst eine KI programmieren, die lernfähig ist. Wird sicherlich technisch, geht das alles? Also mein Entwickler sagt mir ganz schön, ja, rein von der Sache könnte ich mir einen Toaster selber bauen, aber ich kann im Moment keinen Toaster bauen. Aber jeder wäre in der Lage, sich sicherlich, wenn er sich da rein versetzt, einen Toaster zu bauen. Also das heißt, wir als Softwarefirma würde sicherlich das Know-how haben, sowas zu bauen, aber nicht in der Qualität, nicht in der Größenordnung. Man baut halt nicht eben mal solche Produkte mal eben einfach nach. Dafür gibt es einfach die das bereitstellen und das sind ja ganz andere Größenordnungen.
Da sitzen ein paar mehr Entwickler.
Ja, auch wie viele Server hat man, das sind ja ganze Fuhrpaar, also wo gehen die Daten hin, wie werden sie verarbeitet, das ist eine Größenordnung.
Okay. Ja.
Rein möglich könnte man das selber bauen, aber ist außerhalb der Vorstellungskraft. Das ist, wir könnten auch eine Rakete bauen, aber wir bauen gerade zu dritt keine Rakete.
Ja. Was waren so typische Sachen, die wenn wir bei der KI bleiben, wo ihr gemerkt habt, da haben wir irgendwie gar nicht mit gerechnet, dass das so passiert? Gab es so Momente?
Also einmal ist es ja auch so, war schon ein Risiko, diese KI jetzt so einzubauen und mit diesem Status schon zu veröffentlichen. Weil natürlich man weiß, wo noch vielleicht eventuell, gerade was die Lieferscheinerfassung angeht, die Lieferscheine da draußen sind nicht nach Schema X, sondern wir haben also von bis Lieferscheine. Ja. Also da gibt es ja keine Norm für. Und ja, einzuschätzen, wie sieht da draußen die Scheine aus bei unseren Kunden? Und ja, mit dem, was wir da technisch bereitgestellt haben, ja, haben wir einen größeren Mehrwert oder eher mehr Unmut? Und aber irgendwann musste ich den Schritt gehen, dass wir rausgehen, weil ich natürlich hier intern keinen wirklichen Ablauf mit Lieferscheindaten hatte. Das heißt, ich musste es auf die Kunden loslassen, um dann Erkenntnisse zu sammeln, wo stehen wir eigentlich damit? Und da war ich ja recht positiv überrascht, dass das mit dem ersten Ausbaustufe da relativ ruhig ist, aber auch gutes Feedback bekommen hat. Hätte ich mit mehr Aufschrei gerechnet und war ein Risiko, aber ich bin da positiv überrascht, dass das doch schon ganz gut klappt. Ja.
Also wo ich mich sehr überrascht habe, ist dann tatsächlich, wenn man das dann präsentiert und ich einfach nur so ein Post-it nehme und dann draufschreibe,
Lieferschein
und dann irgendwie Baustoffe Müller mit Kuli, ne? Und dann Nummer 23 und dann darunter HKS 045 2TO-Punkt. Hat er alles erkannt und zugeordnet, wo ich denke, so, wie banal eigentlich, ne? Aber er hat verstanden, dass Baustoff für Müller tatsächlich dann Lieferant ist an der Stelle, obwohl das kein Lieferschein ist. Kein Firma der Welt, außer ich kaufe was auf dem Bierdeckel, wird sowas machen, ne? Aber trotzdem, oder auch geil fand ich, Baumschulen, Pflanzenhandel. So, also erstens, dass der die Namen erkannt hat von den Pflanzen, fand ich total geil. Ich saß beim Kundentermin und die hatten von so einem Pflanzenhandel die botanischen Namen draufstehen mit der Anzahl, ohne Mengeneinheit logischerweise, ist ja immer nach Stück. Und die haben selber die Pflanzennamen nicht mehr lesen können, aber unsere KI konnte die lesen. Und hat die dann sofort zugeordnet, dass es auch eine Pflanze ist. Also unterschieden zwischen Material und Pflanze. Das fand ich voll gut. Das sind so Effekte, wo man denkt, okay, hätte ich mich selber vielleicht mehr darauf vorbereiten können? Das funktioniert ja richtig gut. Also richtig geil. Also witzig, ne?
Das hat uns zu Anfang, wo wir ja in der Testphase und der Entwicklungsphase waren, auch ehrlich gesagt überrascht, wo wir gesagt haben, okay, was bieten uns denn diese Modelle eigentlich? Und was steckt da drin, was wir nutzen können? Und da waren wir zu Anfang schon so der Wow-Effekt. Und dann haben wir gesagt, dann waren wir so heiß da drauf, wo wir sagten, ey, da müssen wir unbedingt weitermachen. Es hätte auch zu Anfang gleich das Ergebnis sein können, so für unseren Anspruch, da ist das noch nichts. Mhm. Und das war auch so ein Wow-Effekt in der Entwicklung bei uns, an dem Entwicklungsstand, wo wir gesagt haben, oh, wenn das funktioniert, wenn die das kann, da gehen wir weiter, da müssen wir weitergehen, ja.
Was ist, also ist jetzt so der erste Aufschlag, hast du gerade gesagt, mit KI. Magst du so ein bisschen die Zuhörer mitnehmen, wo die Reise da hingehen kann bei den Apps?
Also natürlich, um einfach mehr Qualität zu steigern. Erstmal ist es ja so, dass wir mit dem ersten Wurf erstmal geguckt haben, ja, was für Schweine gibt es da eigentlich? Also das ist einfach, dass wir diese technisch, also dass wir immer mehr Qualität hinbekommen, dass wir mehr gute, positive Inhalte aus diesen Dokumenten bekommen. Das ist eine Sache, aber ganz wichtig ist natürlich die Userführung in der App auch. Also sprich, wenn man da jetzt auf diesen Zauberstab drückt, um diesen Scan durchzuführen, ist es im Moment so, dass man zweimal hintereinander draufdrücken kann, dann hat man eine doppelte Erfassung. Das ist jetzt mit dem Update nächste Woche behoben. Man kann nur einmal draufdrücken. Wenn man nochmal draufdrückt, dann löscht er die erste Analyse und macht den Test nochmal.
Also wenn ihr die Folge hört, ist das schon behoben.
Genau.
Ja.
Und okay. Und dann ist es natürlich so, dass wir daran arbeiten. Im Moment ist es ja so, dass wir über die Diktierfunktion gehen. Auf dem jeweiligen Device, das ist auch sehr geräteabhängig. Was für moderne Geräte hat man, wie ist die Technik da drin? Da möchte ich gerne mich ein bisschen entkoppeln von und bin jetzt gerade mit dem Gedankenspiel, wie kriegen wir es technisch hin, dass wir Audiodateien verarbeiten. Mhm. Dann muss der Device-Benutzer auch nicht sein Gerät auf eine bestimmte Sprache stellen, wenn er, sage ich mal, auch vielleicht aus einem anderen Land kommt, sondern er kann einfach auf einen Knopf drücken und einfach reinsprechen mit Dialekt, ist dann auch egal und die KI erkennt den Kontext und das ist, glaube ich, sicherlich nochmal mehr Qualitätssteigerung, auch nochmal für den User, er muss nichts mehr umstellen, es ist unabhängig vom Gerätetyp.
Und wie ist das mit, also man muss ja immer noch Stunden eintippen und sagen, wie viel habe ich gearbeitet oder was habe ich heute gemacht, auf welche Position buche ich jetzt hier? Wird sich da irgendwas ändern?
Ja, natürlich denke ich da in alle Richtungen. Wo kann man das anwenden, wo es dem User einfach schneller die Erfassung erleichtert oder eine gute Qualität liefert? Da schwanke ich noch so ein bisschen, ob es wirklich einfacher ist, dass ich jetzt, sage ich mal, auf den Knopf drücke und einfach meinen Tag jetzt einspreche, von wann bis wann ich was gemacht habe. Ob ich mich da verhaspel oder einfach Freitext. Also ich selber teste bei mir an meinem Arbeitsplatz auch. Ich mache alles durch diese, um das selbst zu testen, meinen ganzen Workflow nur noch mit Diktierfunktion, nur noch mit Freitext und gucke, was dabei rauskommt, um die Schwachstellen zu sehen. Und da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich einfacher ist, wenn ich irgendwie einfach Freitexte reinspreche und wenn ich auch gerade für 4 Leute eine Kolonne buchen muss, dass ich wirklich frei reinsprechen kann, chronologisch im Kopf oder allgemein, wer jetzt was genau von wann bis wann auf welcher Position geleistet hat. Und dann am Ende zu sehen, habe ich irgendwas vergessen oder nicht. Aber das ist auch ein Thema, was wir testen werden. Und wenn es da auch eine sinnvolle Lösung gibt oder einen Mehrwert für unsere Kunden, dann gehen wir auch in diese Richtung. Aber das ist noch spannend herauszufinden.
Ja,
Was denkst du, wo die KI dann in 5 Jahren ist?
Puh, das ist ein gutes Thema, eine gute Frage. Okay. Wo ist sie? Es geht so rasend schnell.
Vielleicht erstmal im nächsten Jahr schon, ne? Also ich meine, das ist ja, 5 Jahre ist ja ewig lang.
Ja, ja, voll. Gerade wenn du überlegst, vor 5 Jahren gab es das halt noch gar nicht.
Ja, ja, eben.
Genau, also wenn man selbst diese Sprünge, man muss ja selbst gucken, dass man hinterherkommt. Also man ist ja fast nur noch am Schauen, was in der nächsten Zukunft irgendwie wieder ein Neues rauskommt. Ja, Bilderkennung, das Ganze, es ist ja alles rasend schnell. Irgendwann die Wirklichkeit von dem KI-Generierten zu unterscheiden.
Ja, ja.
Manchmal bin ich... Ist das auch eine Entwicklung, wo ich denke mal auch vorsichtig mit umgehen sollte? Also ich bin immer noch gerne, die eigenen menschlichen Sinne sind auch entscheidend, darauf seinem Bauchgefühl zu vertrauen und sagen, KI ist jetzt nicht die Lösung, es ist immer noch eine Maschine, die von uns gemacht ist, es ist kein Mensch, auch wenn es irgendwann so wirkt, dass eine Interaktion, da redet jemand nett mit einem, es ist keine, also da eine persönliche Beziehung aufbauen, da wäre ich mir, also ich mag manchmal das. Wir treffen uns, wir reden persönlich und dieses Gefühl zwischenmenschlich, die Sinne sind manchmal entscheidend. Also ich bin da auch ein bisschen vorsichtig und mich erschreckt es auch, wie rasend schnell das nach vorne geht. Es bringt vieles Gutes, aber manches, wo ich denke, ist das
anders. Menschlich zu müssen.
Manchmal, ja, ne? Ja. Also ich denke mal, es geht, glaube ich, vielen Menschen so. Ne? Also allen. Wir haben ja keine Erfahrung damit, ist alles neu. Und geht rasend schnell.
Ja, total. Ja, jetzt haben wir ja noch andere Apps. Also wir haben ja jetzt nicht nur die Time-App, sondern auch noch 3 weitere Apps. Magst du vielleicht kurz so die nächsten Entwicklungsschritte bei den Apps nochmal sagen, wohin gehen? Also ohne jetzt hier vielleicht, weiß ich nicht, ob wir dann die große Überraschung auf der Galaba machen wollen oder vielleicht schon mal ein bisschen Forecast geben können.
Also erstmal haben wir natürlich jetzt im Moment auch sehr großen technischen Anspruch gehabt. Also wir mussten unsere Apps alle einmal ein bisschen technisch modernisieren. Das haben wir jetzt so gut wie durch. Also jetzt haben wir auch neue Möglichkeiten auch wieder, neue Features, die wir in unsere Weiterentwicklung irgendwie aufnehmen können. Neue Möglichkeiten, wie jetzt beispielsweise Time-App, Scan-Funktion unter Android, das war vorher einfach bei uns.
Wichtiger Hinweis, also wenn ihr Android-Nutzer seid, und den Lieferschein einscannen wollt, nutzt bitte die Scan-Funktion, die ihr jetzt ja habt, weil einfach die Qualität durch die KI da viel besser ist. Ne?
Genau. Und solche Sachen, war halt vorher nicht möglich. Jetzt, auf die anderen Apps zu kommen, wo geht die Reise hin? Sicherlich die Team-App wird jetzt nochmal erweitert. Über einige Funktionen ist ja schon ein bisschen länger das Thema oder der Wunsch, Urlaubsanträge und sowas zu generieren aus der App. Also, dass da einfach auch die App sich nicht nur Informationen anzeigt, das ist ja im Moment so, ist die einzige App, die man keine Interaktion mit hat, sondern man guckt eigentlich nur. Und da kommt jetzt technisch nochmal eigentlich ein Wurf rein, wo man auch sagen kann, sowas, was ein Wunsch ist, auch berechtigt, Urlaubsanträge. Und ja, da geht sicherlich der Schwerpunkt jetzt auch erstmal drauf. Und Project Connect oder alle Apps einmal auch weiter KI-Funktionen noch in die anderen Apps zu bringen. Also wo kann man wirklich von unterwegs schneller, optimaler was eingeben mit mehr Qualität? Also vielleicht im Bereich Wiedervorlagen anlegen oder sowas. Also wo kann KI noch die Prozesse beschleunigen und die Qualität steigern? Das wird sicherlich in allen Apps nachgezogen. Plus Team-App halt mit neuen Features versorgen. Und Time-App ist sowieso immer nochmal zu optimieren.
Wie groß ist so der Zeitaufwand in deiner täglichen Arbeit im Bereich der Forschung im Verhältnis zu jetzt Produkt testen, entwickeln?
Na, das ist so ein bisschen schwierig, weil man als Produktmanager eigentlich nie abschaltet. Das heißt, täglich, wenn man hier so in der Regelarbeitszeit ist, viel halt testen, viel auch auf Absprachen, technischen Anforderungen mit der Entwicklung sich auseinandersetzen. Das ist so das tägliche Geschäft. Da würde ich sagen, so Standardtag 8 bis 17 Uhr ist es eher so, dass man vielleicht 2 Stunden mit der Neuentwicklung, das ist ein Prozess während der Entwicklung, man auf neue Ideen stößt, neue Probleme löst. Also es ist so ein bisschen parallel läuft das dazu. Nicht, ich mache ein Konzept und dann legt die Entwicklung los und irgendwann kriege ich es fertig, sondern wir fangen mit einem Thema an. Es wird schon programmiert und währenddessen das Thema, das Ziel ist bekannt, stellt man immer noch mal die Weichen. Also das ist jeden Tag so irgendwie Lösungen im Kopf zu kreieren und zu schaffen. Aber dieses wirklich, okay, was machen wir, was es noch gar nicht gibt, neu. Das ist oftmals, ja, 24/7, immer wieder kommen die Gedanken im Kopf, es kreist, man holt sich Ideen, wenn man selbst privat irgendwie in anderen Produkten privat schaut, Anregungen, abends sitzt man mal im Sommer auf der Terrasse und auf einmal hat man eine Idee, das wäre doch gut und dann recherchiert man da, das kann ich jetzt gar nicht so sagen, das beschäftigt einen eigentlich permanent.
Wo informierst du dich da am liebsten? Oder was gibt es da eigentlich so, wo du sagst, dann kannst du ganz gut auch mit so Gleichgesinnten auf dem gleichen Level zu den gleichen Themen irgendwie dich austauschen? Gibt es da irgendwie so Konferenzen? Gibt es da irgendwie, weiß nicht, Messen, Austauschplattformen, Zeitschriften, Portale, Reddit? Nein.
Genau, also erstmal ist natürlich die Entwicklung einmal, die immer in Richtung geht, was wir technisch überhaupt möglich haben können. Also die gucken immer auf in ihrer Community, in Portalen, gucken auch weltweit so, was gibt's, was kommt, was für technische Möglichkeiten ergeben sich da. Und ich gucke natürlich viel auf der User-Seite, ja, Freunde, Bekanntenkreis, Umfeld, wo man einfach sagt, man installiert sich einmal mehr irgendeine App und guckt, wie man hat einen anderen Blick da drauf. Es kann zum Beispiel inhaltlich eine Spiele-App sein, aber man guckt, wie haben die denn die Navigation, stellen die bereit, wie gehen die auch, wenn mal Apps haben, wo man was eingeben kann. Ich gucke bei großen Unternehmen, die Beispiel da schon Lösungen gefunden haben oder wie haben die das gelöst. Ich gucke ja querbeet eigentlich. Die Produktpalette mal durch und es muss gar nicht so speziell, was haben andere Firmen Galabau schon da bereitgestellt, sondern ich gucke auch viel einfach anderes Genre und einmal querbeet durch und hab da so ein bisschen, guck mit einem anderen Blick dann auch.
Und welches Spiel war da zuletzt, wo du sagst, boah, das war interessant, das muss ich jetzt mit einbauen? Bei Spielen guckst du die Sachen an.
Ja, sagen wir es mal so, es ist, da geht es eher. Bei Spielen ist es sehr, sehr komplex, technischer Anspruch,
ja.
Weil es ist ja auch viel mit Gamification,
ja.
Das muss man ja ganz klar sagen, das ist der Schwerpunkt, das ist, glaube ich, die Königsdisziplin.
Also die Nutzer zu motivieren, dran zu bleiben.
Sowas ja. Beispiel auch, ja. Ich weiß nicht, ob er euch ab den 6.12. Nikolaus die Time-App schon mal wieder geöffnet
ja,
hat.
Ja, ja.
So, das ist unabhängig von einer Version, also immer, es gibt schöne Verändern, also da haben wir halt so ein bisschen...
Weihnachtsoptik.
Genau.
Guckt mal rein, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Aber ihr werdet ja jeden Tag damit arbeiten. Also wird ja aufgefallen sein. Hat sich jemand zu gemeldet eigentlich?
Also nur hauptsächlich intern. Extern hat das noch keiner groß erwähnt.
Okay.
Aber das ist Beispiel jetzt mal auf unser. Ich meine, wir wollen da nicht die App irgendwie verhätscheln oder sowas. Ja. Aber sicherlich, wie jetzt da mal irgendwie auch ein bisschen positive Stimmung mit irgendwie einem netten Weihnachtsgruß oder sowas oder es kommt dann noch ein Winterbild und denke mal, da sich ein bisschen Beispiele zu holen und das können Spiele-Apps natürlich perfekt, also und die haben viel in so einem Smartphone drin an Technik und so Gamification-Sachen, wo ich denke, mal von dieser Technik weg, sondern auch einfach mal ein bisschen freundlicher werden. Also.
Was möchtest du mit den Apps noch erreichen? Also das ist ja ein bisschen die Frage, die Thomas gerade auch hatte mit den 5 Jahren, aber vielleicht mal so bis zum nächsten Jahr, um den Zeitraum ein bisschen zu fassen. Was ist so dein Ziel fürs nächste Jahr mit den Apps?
Also permanent ist es so, dass ich, mein Anspruch erstmal ist, das ist aber nicht unbedingt auf eine Zeit hin, ich möchte eigentlich diese Workflows, die einen Prozess abbilden, eigentlich immer mehr optimieren, dass das, was ich in der App eigentlich jetzt gerade mal rund machen will, kurz und knackig, dass alles dort bereitgestellt wird, dass ich das alles relativ schnell machen kann. Das habt ihr ja vorhin angesprochen schon, wir haben 4 Apps, sind alle Themen wirklich richtig platziert, sind sie richtig miteinander vernetzt und da glaube ich, ist das permanent, diesen Workflow rund zu machen, dass ich eigentlich als User sage, so das will ich jetzt tun, das will ich einmal kurz machen und dann habe ich das beiseite und erledigt und nicht noch erstmal da noch und da noch und da noch. Und ja, dann immer einfach Ziele setzen, ja, wie ich schon sagte, ich möchte eigentlich da dass eine App muss selbsterklärender werden. Also für mich ist es immer so privat. Also zu Anfang war es hier so, okay, man muss zu einem Produkt irgendwie ein Handbuch schreiben. Und ich finde, das ist in unseren anderen Produktbereichen völlig auch okay. Aber für Apps ist es so, es ist mein Empfinden, wenn ich mir privat eine App runterlade zu einem Thema und ich da 5 Minuten muss ich Learning by Doing reinklicken und wenn ich sie nicht verstehe oder nicht das bekomme, was ich erwarte, dann deinstalliere ich die wieder. Es können wir ja nicht, wir haben ja keine Ausweich-Echt, also wir sind ja an unserem Produkt gebunden. Mein Anspruch ist aber nur, dass die Apps alle so werden, dass sie einen relativ schnell einfach zeigen, was man damit machen kann und jeder es versteht, der es nutzen möchte. Und
welche Männer lesen Handbücher, ne?
Naja, das kann ich aus meinem alten Beruf, wo ich sage, ja, wenn ich mir eine neue Kreissäge bestellt habe, dann freue ich mich darauf, das Technische durchzugehen. Aber bei einer App, glaube ich, installieren, man muss sich gut fühlen und sagen, ey Mann, das ist irgendwie intuitiv zu bedienen.
Ja.
Und ohne, dass ich viel drüber nachdenken muss und mich konzentrieren muss, okay, wo muss ich jetzt wohin tippen? Und das muss selbsterklärend sein, eine App. Das ist für mich der Anspruch. Und dadurch haben wir noch einiges auch zu tun in den anderen Apps. Bei der Time ist uns das jetzt ein Stück weit gut gelungen, aber sind wir auch noch nicht am Ende. Ja. Und dann natürlich unabhängig davon immer wieder sinnvolle Features reinzubringen. Und manchmal ist weniger mehr. Ich finde, da bin ich auch dabei. Mir ist wichtig, wir können ganz viel in so eine App bringen, aber zu viel ist auch irgendwann nicht gut, sondern ich finde, wir sollten mit der Entwicklung darauf gucken, welches Problem haben unsere Kunden und was wir wollen es lösen. Und nicht nur, wir bauen was ein, was wir können, weil wir es technisch können, sondern der Mehrwert des Kunden ist mir, unsere Zielgruppe ist mir da halt am wichtigsten. Okay. Und dann aber auch mit den ganzen Sachen konsequent durch.
Sehr gut. Wir kommen zum Ende. Wir haben so eine schöne Abschlussfrage, die wir eigentlich jedem unserer Gästen stellen. Ja. Und da ist so ein bisschen Vorstellungskraft quasi gefragt. Also die Dega Galabau als Zeitung kennst du wahrscheinlich.
Ja.
Ja.
Ein Begriff.
Ja, okay, sehr gut. Ja. Genau. Stell dir vor, du hättest da die Möglichkeit, auf einer Doppelseite eine Botschaft für die Branche reinzubringen. Keine Werbung, einfach so, was du so der Branche quasi wünschst. Kann so in großen Buchstaben draufstehen. Ein Satz.
Was ich der Branche wünsche?
Mhm.
Was ich der Branche wünsche. Ich könnte sagen, was ich mir wünsche mit, dass wir zusammen mit der Branche. Da könnte ich was.
Mhm.
Und das wäre, dass wir einfach weiter zusammen diesen Weg gehen. Miteinander geht es. Und dass wir offen sind fürs Miteinander und weiter zielgerichtet den Galabau optimieren. Und ich bin froh, dass es solche Leute gibt, die draußen die Gärten schön macht und mehr Natur in die Welt bringen. Also, aber das ist das Einzige, was mir einfällt.
Langer Satz.
Entschuldigung.
Ja, macht ja nichts.
War ich ein bisschen überfordert. Ja.
Haben wir dich da auch noch hingebracht.
Ja. Der Branche wird ja Erfolg natürlich.
Ja, Erfolg ist doch super.
Ja,
ja, das nehmen wir.
Super. Okay.
Ja, Stefan, ey, danke. Wirklich, hat echt mega viel Spaß gemacht. Und dir eine schöne Weihnachtszeit.
Ja, wünsche ich euch auch. Euch auch vielen Dank. Und ja, war eine tolle Erfahrung. Und Dankeschön.
Gerne.
Ciao.
Das war's dann wieder mit der Folge Digital Mobil Vernetzt. Wenn du mehr hören willst, klick auf Abonnieren und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Wir bedanken uns an der Stelle nochmal ans Marketing, die uns immer ganz toll unterstützen bei den ganzen Titelbildern und bei der ganzen Aufmachung dieses Podcasts. Den Schnitt und die Videoproduktion, das übernehmen Tobias und ich. Und Tobi macht auch die schönen Fotos von unseren Gästen. Wenn ihr uns weiter unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne und ja, lasst uns gerne ein Abo da.